Am Samstag fand in Thessaloniki in Griechenland eine Demonstration oder auch also eine Kundgebung statt, zu der 90.000 Menschen anwesend waren. Und soweit ich das mitbekommen habe, ging es um einen Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien. Kannst du kurz erzählen, was das für eine Demonstration und eine Kundgebung war und wo es und worum es wirklich ging?
Also es ist so, dass so eine große Kundgebung bzw. Demonstration schon mal auch Anfang der 90er stattgefunden hat. 1992 war das genau. Das war das letzte Mal, wo in Griechenland so große nationalistische Demonstrationen stattgefunden haben wegen diesem Konflikt. Worum handelt es sich da bei diesem Konflikt? Es geht darum, dass Griechenland behauptet, dass dieser Staat nördlich von Griechenland, der aktuell heißt, sie nennt sich selber Mazedonien. Griechenland selbst nennt sie eher noch ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. So wird er auch in der UNO geführt, auf Druck von Griechenland, der Name des Staats. Sie sagen, dass sie nicht das Anrecht haben, den Namen Mazedonien zu benutzen. Und es gibt natürlich in Griechenland verschiedene Positionen dazu. Es gibt Leute, die sagen, ja, es wäre okay, wenn der Name einfach nur in einem längeren Namen auftaucht, wie das gerade ist, also ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. Es gibt aber auch andere Leute, die sagen, es darf gar nicht mit Mazedonien in Verbindung gebracht werden. Warum ist das für Leute in Griechenland oder für einen Teil der Leute in Griechenland so wichtig? Das hat natürlich mit der griechischen Geschichte zu tun. Der griechische Nationalstaat basiert ja, sag ich mal, auf die Kontinuität der griechischen Geschichte seit dem antiken Griechenland bis heute. Und da drin fallen auch das mazedonische Reich des Alexander des Großen, aber auch das byzantinische Reich, was vor der osmanischen Besetzung vor dem 15. Jahrhundert bestanden hat. Und sie sagen, dass sie die historische Nachfolge des Alexander des Großen sind und niemand anders das Recht hat, diese Nachfolge für sich zu reklamieren. Und der Staat in Mazedonien macht es, also seitdem er sich gegründet hat, nach dem ersten jugoslawischen Krieg, also nach 91, sagen sie, dass sie sozusagen das Alexander der Große der Vorfahre von diesem Staat ist. Natürlich auch die Leute in Mazedonien, auch der Staat selbst Mazedoniens benutzt auch Propagandamittel. Zum Beispiel haben sie aktiv verschiedene Denkmäler aufgebaut, zum Beispiel ein Denkmal des Alexander des Großen oder seines Vaters Philipp des Zweiten, der auch ein bekannter sozusagen Imperator war wie Alexander der Große. Und sagen halt, erzählen natürlich auch ihren eigenen nationalen Mythos. Also man hat natürlich zwei nationale Erzählungen, die sich gegenüberstehen und zu diesem Konflikt führen. Es gibt natürlich beide Seiten, die sagen, mit geschichtlichen Argumenten, dass Alexander der Große aus ihrer Region kommt. In Griechenland ist es halt so, dass in Nordgriechenland gibt es diese Region Mazedonien. Das ist so ein bisschen wie ein Land sozusagen oder eine Gemeinde oder ein großes Stück von Griechenland, was ja diesen Namen hat. Und Thessaloniki ist die Hauptstadt von dieser Region. Und der Konflikt reicht bis Anfang der 90er zurück, bis zu dieser ersten Demonstration, wo schon damals verschiedene rechte, konservative, christliche und aber auch extrem rechte Gruppierungen das Thema für sich genutzt haben und versuchen, einen großen nationalistischen Auflauf zu organisieren. Und jetzt war quasi die Wiederholung davon, weil aktuell wieder dieser Namensstreit in Debatte ist, weil Alexis Tsipras, also die aktuelle Regierung, gerade versucht, mit den Mazedoniern hin zu einer Lösung zu kommen. Es gibt verschiedene neue Vorschläge seitens der internationalen Diplomatie, wie von den Leuten von der UNO, die sagen, das Land könnte auch Neumazedonien oder Nordmazedonien heißen. Die Griechen aber, also die auf der Straße waren an diesem Sonntag, behaupten halt, dass sie keines dieser Optionen halt haben wollen und legen überhaupt ein Veto ein gegen die Nutzung des Namens.
Gibt es denn eigentlich historische Beweise, weil du gesagt hast, dass beide tatsächlich auch den Namen Mazedonien für sich beanspruchen, dass auch wirklich Griechenland der Inhaber des Namens ist? Oder ist es, also gibt es da gar nicht so die Beweise und beide haben halt irgendwie recht? Oder wie sieht das aus?
Ja, also natürlich, wenn man sich auseinandersetzt mit der Geschichte Makedoniens, ne, dann findet man sehr leicht heraus, dass die Hauptstadt von dem Reich von Alexander des Großen Pella war. Ne? Also das ist in der Nähe von Thessaloniki, das ist auf dem griechischen Staatsgebiet sozusagen. Und das sind dort, wo diese Paläste waren und wo auch in der Nähe auch immer noch die Gräber gefunden wurden, ne? Wie von seinem Vater Philipp II. Das Grab von Alexander des Großen wurde bis heute noch nicht gefunden. Also es wird auch gemunkelt, dass es vielleicht in Ägypten Alexandria ist. Das Reich war ja sehr groß und der war ja auch unterwegs bis da hinten, ne? Auch im Krieg gegen die Perser. Und wenn man sagt, geografisch gesehen, klar, war ein Mittelpunkt des Mazedonischen Reiches auf dem griechischen Staatsgebiet heute. Natürlich aber ist die Frage, war Alexander der Große ein Grieche? Und die Frage ist natürlich, was ist denn überhaupt ein Grieche? Und wenn man sich damit länger beschäftigt, wie die griechische Nation heute entstanden ist, naja, Griechenland begann die Revolution 1821 gegen das Osmanische Reich. 1830 wird der erste griechische Staat ausgerufen. Und dann werden halt die ganzen Geschichtsbücher umgeschrieben hin zu dieser Idee, dass dieser griechische Staat eine Kontinuität ist der griechischen Idee, die seit Jahrtausenden, ne, seit dem antiken Griechenland, seit Platon, Aristoteles und danach Alexander den Großen existiert. So. Und das machen ja sehr viele Nationalstaaten in der Welt, dass sie halt natürlich eine Geschichte brauchen, um ihre Existenz zu erklären und auch um die nationale Einheit zu sichern. So, ich würde halt behaupten, dass das ja ein ziemliches Kunststück war und ist, das alles zusammenzubringen unter einem Hut. Das haben sie gemacht. Zum Beispiel ich in der griechischen Schule bin mit dieser Geschichte damit aufgewachsen, ne, dass das alles griechisch war. Es gibt natürlich aber historische Beweise, die sagen halt, ja, wie nah war denn Alexander den Großen überhaupt an der griechischen Community, vielleicht von Athen oder so. Es gab ja auch eine hohe Gegnerschaft zum Beispiel zwischen den alten Athenern und Alexander den Großen. Viele haben sogar gesagt, ey Alexander, du bist gar kein Grieche, du kannst doch nicht mal Griechisch oder so. Ne? Also es gibt da verschiedene natürlich Thesen und Ideen. Es gibt viele Historiker, die sich darüber streiten, natürlich auf beiden Seiten. Aber es gibt auch sehr viele neutrale Leute, die sagen, ja, dass auf beiden Seiten das nicht stimmt. Also keiner hat eigentlich das Recht, komplett zu sagen, wir sind Nachfahren der Mazedonier. Ne? Also auf jeden Fall gibt es natürlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und es gibt viele Leute, die behalten würden, ja, also eigentlich ist es egal. Jeder kann ja sagen, woher er kommt und was er möchte eigentlich, ne? Und das wäre auch meine Position. Also ich habe jetzt nichts dagegen wirklich, dass Leute im Norden von Griechenland sich Mazedonien nennen, so, ne? Weil ich persönlich diesen Bezug auf die griechische Geschichte, wie sie in der Schule dargestellt wurde, bei mir dekonstruiert habe.
Aber hast du auch ein Problem damit, dass es quasi zweimal derselbe Name ist? Also dass es Mazedonien einmal im Norden Griechenlands gibt und dann nochmal als Land, die auch so ein bisschen sich darauf berufen, oder findest du das persönlich nicht so als Problem?
Ich persönlich hätte kein Problem damit. Mein Problem ist größer damit, dass anscheinend sich 80.000 Leute dort versammeln, wegen einem Namen, so, wegen einem Mythos, und dass nicht die gleiche Anzahl an Leuten zum Beispiel gegen die Krise auf die Straße ist, so aktuell. Ne, und das zeigt alles so ein bisschen, wie sozusagen so eine nationale Mittenerzählung eigentlich die Leute verblödet. So. Und wenn man sieht, was für Leute da auf der Straße waren an dem Sonntag, ne, also neben jetzt Faschisten der Golden Morgenröte oder anderen komischen christlichen orthodoxen Vereinigungen, waren Leute mit, also die hatten, wie heißt das, Kostüme an von dem alten mazedonischen Kampf. Es sind Leute sogar mit Pferden angekommen aus Kreta, mit Pferden, ne, zu dieser Demonstration, um zu zeigen, dass alles griechisch sei. So. Und das ist für mich eine ziemlich verrückte Idee, die eigentlich in Müller der Geschichte gehört.
Und genau, ja. Ich fand es auch, also quasi wegen dem Namensstreit, der quasi damals irgendwie, und das wirklich 90.000 Leute auf die Straßen mobilisiert, ja, hat, wo ich mir denke, ist der Name jetzt wirklich das Problem? Oder, also weil Griechenland hat nämlich auch, also es gibt irgendwie auch so Pressemeldungen, wo viele Leute gesagt haben, dass die Griechen quasi Angst hätten von Gebietsansprüchen seitens Mazedonien, was halt auch so ein bisschen zwielichtig klingt. Was glaubst du, was die wahren Gründe hinter dem Protest sind, also dass das Land Mazedonien seinen Namen ändern sollte? Also
ja, es gibt natürlich diese Frage der Geopolitik. Also es gibt die Argumente, dass in der Verfassung von Mazedonien festgeschrieben ist und aber auch in der aktiven Politik, dass behauptet wird, dass es auch Karten gibt, die zirkulieren, dass es Gebietsansprüche gibt, so, ne, gegenüber Mazedonien, gegenüber Griechenland, sorry. Und ne, das Gleiche wie zum Beispiel auch die Türkei von ihrer Seite Gebietsansprüche auf Griechenland hat. Ne? Also es gibt Leute in Griechenland, die behaupten natürlich, dass Griechenland umringt ist von Feinden, die irgendwie jeder ein bisschen was vom Kuchen abhaben möchte. Irgendwie, ne? Und deswegen gibt es natürlich diese historischen Bezüge, um das zu gewährleisten. So. Und aber auch das ist natürlich eine, sag ich mal, größere Verschwörung, die da aufgebaut wird, die nicht so real existiert. Ne? Also ich glaube, der kleine Staat Mazedonien hat keine Chance gegen den griechischen Staat, der auch, sag ich mal, im Laufe des 20. Jahrhunderts auch imperialistisch aktiv war, der eine große Armee hat. Die sollten keine Angst haben, dass dort der mazedonische Armee irgendwie einmarschieren wird. So. Das Lustige ist dabei, dass auf Basis dieser Argumente Griechenland den Einzug von Mazedonien in die NATO blockiert. Und natürlich gibt es das einen Effekt für die Region. So. Und ja, das ist ihr Druckmittel, was sie benutzen. Wenn man sich aber die griechische Diplomatie der letzten Jahrzehnte anschaut, ist das eine gescheiterte Politik, was diese Frage angeht. Also mittlerweile gibt es nur einzelne europäische wichtige Staaten, die auf ihrer Seite stehen. So, ne? Aber ansonsten hält die ganze Welt eigentlich diese Diskussion für verrückt. Weil eigentlich die reelle Gefahr, sozusagen, die von diesem Gebietsanspruch ausgeht, wirklich sehr, sehr gering ist, wenn man das zum Beispiel mit der Gefahr aus der Türkei aus vergleicht, wo man es durchaus verstehen würde, warum es dieser militärische Rüstungswettlauf zwischen Griechenland und Türkei läuft.
In der Redaktion gab es die Vermutung, dass es ökonomische Gründe hat, weil der Name Mazedonien eventuell, also vielleicht so auf Produkten vielleicht für Verwirrung sorgen könnte oder vielleicht...
Ja, es könnte einen Effekt geben, sag ich mal, weil, wie ich dir auch gerade gesagt habe, es gibt ja diese Gräber, es gibt diese Findungs-, ne, also archäologischen Stätten, so, ne. Natürlich lebt, sag ich mal, die Region ein bisschen aus von dieser Tradition. Wenn du ankommst, der Flughafen heißt Makedonia. Die zentrale Busstation, ne, wo die ganzen überregionalen Busse losfahren, heißt Makedonia. Die Zeitung heißt Makedonia. Also, sie versuchen natürlich mit allen Mitteln, das irgendwie durchzusetzen, so. Und du bei Google Maps angibst, ne, also wo du gerade bist, so, da steht Thessaloniki und danach Region Makedonien, so. Und das ist, genau, das ist halt so. Und ich glaube, es gibt natürlich einen wirtschaftlichen Faktor, die haben halt Angst, dass dann die ganzen Leute, die sich mit Alexander dem Großen beschäftigen wollen, ne, die Touristen zum Beispiel, dann hin zu Nordmazedonien gehen. Aber ich würde sagen, wer jetzt sich wirklich mit der Geschichte beschäftigt und mal sich anschaut, wo dieses Reich war, dann wissen sie, dass sie in der Nähe von Thessaloniki hin müssen, um sich diese Sachen anzuschauen, weil in Mazedonien von diesen Funden nicht so viel existiert, nach meinem Wissen. Also, ne, in dem Staat Mazedonien.
Okay, nochmal zurück kurz zum Namensschritt, wo es auch die ganze Zeit drum geht. Die Regierung unter Tsipras, hast du ja auch vor uns so gesagt, genau, hält sich eher mehr so zurück, was die Positionierung da betrifft. Und die Verhandlungen, was du auch schon gesagt hast, zwischen Mazedonien und Griechenland laufen ja jetzt schon seit 1991 an. Was glaubst du, wann könnten Entschlüsse oder sogar Einigungen kommen und wie könnten sich diese gestalten vielleicht? Oder gibt's, oder glaubst du, da wird es nie welche geben?
Naja, also Alexis Tsipras selber war gegen diese Kundgebung, ne? Und er versucht sich zurückzuhalten, aber er sagt auch klar, dass er kein Problem damit hat, wenn der Name Mazedonien in der einen oder anderen Form drin ist. Es gibt jetzt verschiedene Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, so, die werden diskutiert. Und es ist die Frage natürlich am Ende, was der Staat Mazedonien selber am Ende präferiert. So, ne? Aber ich glaube, es hängt größtenteils davon ab, dass sie halt den Namen erstmal annehmen. Und dann natürlich auch Griechenland das okay gibt. Und wahrscheinlich wird es auch wieder Proteste geben, weil ich glaube, man wird nicht drum herum kommen, dass der Name Mazedonien drin auftaucht. Egal, ob das jetzt wie jetzt ist mit der ehemaligen Republik Jugoslawien, Mazedonien oder als Neumazedonien oder Nordmazedonien. Ich glaube, es führt kein Weg darüber hinweg. Und es wird in den nächsten Wochen und Monaten da Entwicklung geben. Deswegen gibt es auch natürlich auch eine nächste nationalistische Kundgebung, die in Athen stattfinden wird am 4. Februar.
Du hast ja vor uns schon skizziert, was da so für Leute auf der Kundgebung und auf der Demonstration so da waren. Und wie wir auch schon gehört haben, im Vorhinein war es ja sehr dominiert von rechten Gruppierungen. Aber heißt es jetzt automatisch, dass auch alle Demonstrierenden eher diesem nationalkonservativen, rechtskonservativen Spektrum zuzuordnen sind? Was sind da so für unterschiedliche Motive der Demonstrierenden zu erkennen?
Ja, natürlich gibt es einen Großteil der Leute, die, glaube ich, die rechts wählen. So, entweder Konservative oder Goldene Morgenröte. Die Goldene Morgenröte hat allein 440.000 Wählerinnen gehabt in Griechenland. Das ist schon viel so für so einen kleinen Staat mit so einer kleinen Bevölkerung. Und ich glaube schon, dass ein nicht so unrelevanter Teil Goldene Morgenröte Wählerinnen waren. Nichtsdestotrotz ist in Thessaloniki die Goldene Morgenröte nicht so stark, wie man erwarten würde, auch wenn es eine orthodoxe, konservative Stadt ist. Viel wichtiger sind da gewisse christliche und orthodoxe Zusammenhänge, ne? Also der christlich-orthodoxen Kirche, wo zum Beispiel der Chef der Kirche in Thessaloniki dazu aufgerufen hat, an der Demonstration teilzunehmen. Dann gab es natürlich auch andere Leute, die andere Motive haben, die natürlich so ein bisschen, sag ich mal, so nostalgisch sind oder traditionell oder so, aber auch oft in einer nationalistischen Ecke reinpassen oder in Kontakt stehen mit extrem rechten Gruppierungen. Das sind zum Beispiel Fußballfans von PAOK. Also es gab einen Flyer zum Beispiel, wo alle vier Logos der vier Fußballmannschaften drunter waren und dass wir alle zusammen auf diese Demonstration gehen. So. Der Präsident oder die das Management von PAOK, der Fußballmannschaft, hat offiziell zu dieser Demonstration aufgerufen. So. Und das sind nochmal Tausende von Leuten, die mobilisiert werden. So. Die selber haben auch schon Aktionen im Stadion gemacht mit Transpis, die sie hochhissen, wo drauf steht, Macedonia is Greek. Also Mazedonien ist griechisch. Ja, und was kann man sagen? Natürlich, also ich würde selber sagen, dass ein Großteil dieser Menschen, die auf der Demonstration sind, nicht nett sind. Aber es gibt halt einen großen Teil von diesen Leuten, die einfach nur, sag ich mal, durch die Propaganda, die man in der Schule erfährt und in der Sozialisierung, in der Gesellschaft in Griechenland, davon beeinflusst sind, natürlich. Du hast zum Beispiel auch hier in Deutschland Tausende von Griechen, die an dieser Sache so glauben. So. Vor allem im Ausland gibt es da Leute nochmal. Also wir haben bei Facebook in sozialen Medien in den letzten Tagen gehen die Streits deswegen hin und her. Also es ist sehr polarisierend so. Und in Griechenland würde ich sagen, nicht, dass die Mehrheit sozusagen der griechischen Bevölkerung dahinter steht. So. Also viele Leute, die sagen würden, ach, diese Leute sind eigentlich verrückt.
Okay, ja. Also habe ich das auch gedacht. Und vor allem 90.000 Leute, das ist schon, das hört sich echt wahnsinnig viel an. Es
gibt verschiedene Zahlen, die kursieren, ne? Ja. Also die selber sagen 400.000, wir sagen so 50.000. Genau. Ich würde sagen, also so um die 70.000 mal vielleicht.
Ja. Okay. Es gab ja auch Gegner von diesen nationalistischen Kundgebungen. Beispielsweise gab es Gruppen, die von Nacht zum Sonntag eingeschlafen, als Patriot, aufgewacht, als Faschist, besprüht haben ans Wahrzeichen der Kundgebung. Und es gab auch anarchistische Gruppierungen. Aber das waren ungefähr etwa so 300 Leute, die sich quasi eine Gegendemonstration dazu engagiert haben. Das ist ja aber im Vergleich trotzdem sehr wenig. Was gibt es da so für Gegenstimmungen und warum waren da so wenig auf der Straße, um dagegen zu demonstrieren?
Naja, einerseits kann man sagen, dass diese Aufrufe, die jetzt gekommen sind, nicht so gesellschaftlich massentauglich sind. Ne? Also es ist ja ganz was anderes, wenn ein Chef der Kirche zu einer Kundgebung ausruft, als wenn eine anarchistische oder Antifa-Gruppe so aufruft. So. In Thessaloniki muss man sagen, dass gerade die linksradikale, also linke und anarchistische Bewegung gerade nicht so stark ist. Im Laufe der Krise gab es ja sehr viele Kämpfe, aber auch sehr viele Niederlagen und natürlich eine große Enttäuschung gegenüber der Politik von Syriza jetzt. Und genau, man befindet sich schon ein bisschen nah an einem Nullpunkt, was Bewegungssachen mit Thessaloniki geht. Man versucht seine sozialen Zentren noch aufrechtzuerhalten, die es gibt. Ein paar Besetzungen und so und vielleicht ein paar Aktionen zu organisieren. Aber die großen Bewegungszeiten von den Jahren 2010, 2011 und so sind vorbei. Das betrifft natürlich auch andere Städte in Griechenland. Das allgemeine Klima ist gerade für soziale Kämpfe, soziale Auseinandersetzungen aus einer linken Sicht gerade nicht so günstig. So. Deswegen auch zu anderen Aktionen, die gerade ausgerufen, tauchen wirklich nicht so viele Leute auf. So. Das andere ist natürlich, dass viele Leute auch Angst haben, die Straße zu gehen, wenn sowas ist. Also wenn man sich die Fotos von diesen 300 Leuten angeschaut hat, waren auch sehr viele Leute mit Helm und so und die waren eher darauf aus, da zu sein und sich selber zu beschützen, falls die anderen 80.000 angreifen. So. Das heißt, das war wirklich ein Minimalprogramm, würde ich sagen. Und das hat man auch an den Plakaten gesehen. Die waren auch sehr radikal so, ne? Und genau, es gab da keine, sag ich mal, gesellschaftliche Intervention, die irgendwie gezogen hat. Das könnte nochmal in Athen vielleicht anders werden, wenn es Gegenproteste zu der nächsten Kundgebung am 4. Februar gibt, hoffentlich.
Du hast gesagt, die linke Szene in Thessaloniki ist nicht so groß zurzeit. Dafür hört man aber, dass die rechte Szene ziemlich groß ist oder zumindest die rechtsextrem. Und am Rande der Demonstration haben eben auch faschistisch motivierte Angriffe auf zwei besetzte linke Häuser stattgefunden. Beispielsweise eine Gruppe vermummte nach der nationalistischen Kundgebung das besetzte Haus Libertatia einen Besuch abgestattet und das in Brand gesetzt. Nachdem auch die Mitglieder dieses Hauses da aber auch nicht mehr drin war, zum Glück. Was glaubst du, so wie bewertest du diese Angriffe? Sind die auch wirklich nur im Rahmen dieser Kundgebung gewesen? Oder passiert auch sowas häufiger in Thessaloniki, diese Angriffe auf also von der rechten Szene auf die linke Szene?
Also, konkret gab es natürlich auch schon früher Angriffe von Faschisten in Thessaloniki. Auch konkret auf Libertatia gab es auch ein, zwei Aktionen in den letzten Jahren, die aufgezählt werden können. Aber grundsätzlich, wie ich vorhin auch gesagt habe, ne, der Kern zum Beispiel der Golden Morgengröte, der neonazistischen Partei, die im Parlament sitzt und jetzt angeklagt ist als kriminelle Vereinigung, sie selbst haben nur eine kleine Zelle in Thessaloniki. Also wenn die zum Beispiel Aktionen machen, machen sie sie nur vor ihrem Büro, wo sie gut geschützt sind von der Polizei und dann beide Straßen abgesperrt werden und niemand drankommen kann. aber sie machen zum Beispiel keine aktive große Demonstration durch die Straßen Thessalonikis. Das hat den Grund, es gibt zwar Wählerinnen der Goldene Morgenröte, die jetzt nicht organisiert sind und potenziell zu so einer Demo gehen würden und dann auch zum Beispiel bei der Kundgebung jetzt waren, aber allgemein, weil die orthodoxe Kirche und Konservative stark sind in Thessaloniki, die Leute dann eher in die Richtung halt gehen so und davon gedeckt werden, politisch und inhaltlich. Das ist eine andere Situation. Also wir hatten in Thessaloniki nicht wie in Athen in den Krisenjahren diese regelrechten Pogrome, die stattgefunden haben, ne, auf der Straße. Ich erinnere an den Mai 2010 in Athen, als ein Grieche wegen einer Kamera von, ne, in Klammern Ausländern, ne, so wurde behauptet, also getötet wurde mit einem Messer. Und es danach nationalistische Demonstrationen gab, auch Angriffe auf besetzte Häuser parallel, aber auch sehr viel Jagd auf Migrantinnen. So eine Szene gab es jetzt noch nicht in den letzten Jahren nicht, weil auch einige Leute gute antifaschistische Arbeit während den Krisenjahren gemacht haben. Das heißt, jetzt bei dem Szenario der Kundgebung war es so, dass es auch sehr viele Leute waren, die vom Rest aus Griechenlands hingekommen sind. Plus hattest du noch andere Leute, zum Beispiel die PAOK-Fans, die immer mit dabei sind, oder ein Teil der PAOK-Fans. Ne? Es gibt auch gute PAOK-Fans, wie mich zum Beispiel. genau, aber es gibt natürlich einen Großteil auch, die halt für solche Aktionen sehr spontan mit bereit sind. So. Und diese Aktion war, sage ich mal, auch wahrscheinlich nicht wirklich krass vorbereitet oder so. Die sind ja auch zweimal an dem Haus vorbei. Die sind ja einmal, ne, haben es einmal angegriffen mit diesen bengalischen Feuern und so weiter und danach nochmal zurück, bisschen besser vorbereitet, um es anzuzünden. So, das sieht man ja auch an den Videos und so. Und genau, bei der Schule gab es auch so einen Angriff, das ist ein soziales Zentrum, was in der Nähe von Libertatia ist. Dort wurde es aber erfolgreich abgewendet, weil da Leute nach meinen Informationen dort als Schutz standen.
Welchen Einfluss haben denn solche linken Zentren in Thessaloniki, so wie Libertatia oder die Schule halt?
Naja, ich glaube, es gibt unterschiedlichen Einfluss. Ne? Also Libertatia war an sich ein schon anarchistisches Projekt, als jetzt die Schule oder Mikropolis, was als soziales Zentrum ausgerichtet ist. Ne? Das macht es nicht schlechter, es ist einfach ein anderes Konzept. So, ne? Also dort treffen sich halt eher Linksradikale, machen Veranstaltungen und so weiter. Genau, und zum Beispiel das soziale Zentrum Mikropolis hat eher Kollektive, ne, ein Stadtteilladen und so weiter. Ne? Also es sind unterschiedliche Konzepte, genau, aber es heißt nicht, dass sie nicht miteinander auch zusammenarbeiten würden, ne, oder so, die Leute. Genau. Und das Gebäude war ja auch ein sehr altes Gebäude, ne, von Libertatia. Also es ist eins der Gebäude, die eigentlich übrig geblieben sind aus einer Zeit von Thessaloniki, als das multikulturelle Thessaloniki noch existierte. Ne? Wo es nicht nur Griechen gab, sondern auch Osmanen bzw. Türken und Juden, ne, bevor sie deportiert wurden im Zweiten Weltkrieg. Thessaloniki sah mal ganz anders aus, als es heute aussah. Und Libertatia ist eins dieser, das Haus, ne, an sich war eins der letzten Häuser aus dieser Geschichte so. Und deswegen ist es auch sehr schade, dass es halt weg ist. Und sie selber haben das benutzt. Sie konnten nicht das komplette Haus benutzen, weil das nicht in so einem guten Zustand war. Aber sie haben es irgendwie geschafft zu erhalten. So. Und ich glaube, deswegen, allein deswegen war das schon eine ehrenwürdige Aufgabe von denen.
Was haben denn da so für Projekte stattgefunden in diesen Zentren?
Also zum Beispiel, also wie gesagt, die Libertate, habe ich ja gesagt, haben dann eher linksradikale Veranstaltungen und Treffen stattgefunden und wahrscheinlich auch Treffen mit der Nachbarschaft oder so, aber da bin ich nicht so gut informiert wie jetzt bei anderen sozialen Zentren. Bei der Schule kann ich sagen, genau was da stattfindet. Dort finden zum Beispiel auch Sprachkurse statt, dort finden halt auch Tanzkurse wie Swing-Abende. Also ich war einmal da und dann siehst du auf einmal 150 junge Leute inmitten der Krise am Swing tanzen, ne, jeden Dienstag. Also es ist schon ein Wahnsinnsangebot und man kommt auch in Kontakt mit so der lokalen Bevölkerung. Ne.
Was machen die Zentren jetzt nach diesen Angriffen? Also machen die so weiter wie bisher?
Naja, es gab jetzt schon ein paar Aktionen im Nachhinein. Also in einem anderen Teil Griechenlands, in einer kleinen Stadt, ich habe vergessen den Namen, wurde zum Beispiel ein Büro der Goldenen Morgenröte mit Farbe angegriffen. Dann gab's auch, konnte man im Internet nachlesen, dass gewisse Autos auch angezündet worden sind und so. Genau, es wird wahrscheinlich Reaktionen geben von der linken Szene aus, die man im Internet wahrscheinlich nachlesen kann. Der nächste Punkt wird sein der 4. Februar, so in Athen. Und da wird die Frage sein, ob es die Leute schaffen, ein bisschen mehr zu sein als die 300 in Thessaloniki, wo man vielleicht eine gesellschaftliche Intervention hinkriegt. So. Und das wäre es zu wünschen halt so. Weil ich glaube, genau, es reicht halt nicht, wenn sich die Leute nur auf einen beidseitigen Kampf einlassen, der, ja, je länger er geht, desto schwieriger wird. Sondern dass man wirklich mit der Gesellschaft informiert und interveniert.